Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Warum mache ich das hier? Einfach, um Menschen zu helfen, um rauszukommen und unter Menschen zu sein. Es ist wie eine kleine Familie mittlerweile.
Mir geht's wahnsinnig gut, verglichen mit dem Rest der Welt. Und ich habe mir nichts davon selber erkämpfen müssen. Und da habe ich gedacht, komm, irgendwie musst du das einsetzen, du musst irgendwie was tun. Und auch ein bisschen der Gesellschaft, ja, vielleicht auch den eigenen Eltern oder den Vorgängergenerationen ein Stück weit was zurückgeben.
Das ist so ein Ort, wo man vielleicht mal für eine kurze Zeit mal loslassen kann oder halt vergessen kann, wie furchtbar halt das Leben ist.
Wo man Gemeinschaft erleben kann und wo man auch irgendwie Demokratie leben kann. Darum geht es ja immer wieder, ins Gespräch zu kommen miteinander.
Sachsen ist nicht einfach. Hier leben Lügenpresserufer und Rechtsextreme, Menschen, die russische Propagandalügen verbreiten oder den Klimawandel leugnen. Als Reporter begegnen mir solche Menschen immer wieder. Aber es gibt auch ein anderes Sachsen. Menschen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, sich für andere engagieren. Die helfen, wo der Staat es nicht oder zu wenig tut. Menschen, die ein demokratisches Miteinander pflegen. Auch so geht Sächsisch, in Anlehnung an den Werbeslogan des Bundeslandes. Darum geht es in diesem Wochenendjournal, passend zum diesjährigen Thema der Deutschlandfunk-Denkfabrik, die wehrhafte Demokratie. Ich bin Alexander Moritz, Deutschlandfunk-Korrespondent in Sachsen. Herzlich willkommen. Dieselzüge stehen an den drei Bahnsteigen des Görlitzer Bahnhofs, den ein hallenartiges Stahlglasdach überspannt. Einst war der Bahnhof ein wichtiger Knotenpunkt im Fernverkehr, auf halbem Weg zwischen Dresden und Breslau, verband Berlin mit den Industriestädten in der preußischen Provinz Schlesien. Heute halten hier nur noch einige Regionalzüge, wie der kleine Triebwagen, der gerade aus Gorzelec einfährt, der polnischen Stadthälfte von Görlitz.
Hier am Bahnhof Görlitz, direkt an der Grenze zu Polen, da fahren Regionalzüge ausschließlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in der Stunde nach Cottbus, Hoyerswerda, Dresden oder auch nach Polen. Wirklich viel los ist hier nicht, aber für die Region ist das ein bisschen das Tor zur Welt. Man kommt von hier aus nach Dresden, nach Cottbus, nach Polen. Und hier ist auch der Ort, wo viele Menschen ankommen aus dem Osten Europas und einige stranden auch hier.
Geflüchtete aus der Ukraine, Syrien oder Afghanistan, genauso wie osteuropäische Wanderarbeiter. Wer nicht weiß, wohin, auf den haben die Männer in den blauen Westen ein Auge und schicken einen durch die Unterführung statt auswärts. Ein paar Schritte neben dem Bahnhofsausgang steht ein kleines, hell gestrichenes Häuschen. Früher eine Eisdiele, heute die Bahnhofsmission.
Hallo.
Hallo. Sabina Breden, grüß Sie. Genau, wir haben telefoniert. Das ist die Frau Neumann.
Hallo, die Frau Neumann. Ich grüße Sie.
Hallöchen. Ah, grüß Sie, Alexander Moritz. Schön, dass ich hier mal bei Ihnen zu Besuch kommen darf.
Sehr, sehr gerne.
Die Frauen stehen in einer winzigen Küche, dem Herz der Bahnhofsmission.
Ja, wir bieten unseren Besuchern halt eine kostenlose Verpflegung an. Kaffee, Tee, belegte Brote, Stollen, jetzt zu der Jahreszeit, Pfefferkuchen und das, was eben da ist.
Seit diesem Sommer leitet Sabine Breden, eine gebürtige Polin, die Einrichtung als einzige Festangestellte. Heike Neumann ist ihre Stellvertreterin, ehrenamtlich, sowie fast alle im Team der Bahnhofsmission.
3 bis 4 Mal die Woche komme ich, 6 Stunden am Tag, ja.
Früher war Neumann Köchin, bis zum Ende der DDR. Seitdem bekommt sie Sozialhilfe, pflegt inzwischen ihre Mutter und kümmert sich in der Bahnhofsmission um die Dienstpläne.
Der Innendienst kocht früh Kaffee, Tee und macht Vorbereitungsarbeiten, Brot schneiden und alles aus dem Kühlschrank rausstellen. Der Außendienst wiederum geht in den Bahnhof, guckt, ob dort irgendwelche Bedürftigen sind Fahrräder die Bahnsteige runtertragen und Kinderwagen etc.
Während sie erzählt, schmiert Neumann Brote.
Das ist die Ukrainerin, die will was mitnehmen.
Willst du denn hier nicht frühstücken?
Nee, die ist mit dem Kinderwagen draußen.
Ah, okay.
Deswegen. So, und da ist ein Paket fertig. Bitteschön. Tschüss.
Brote mit Käse und Wurst, notiert Heike Neumann gewissenhaft in ein kleines Notizbuch.
Statistik, dass ja jeder namentlich aufgeführt wird, der in den Raum reinkommt. Und wird dann angekreuzt, Kaffee, Essen, Tee, Brühe, Essen umsonst und der Kaffee kostet bei uns 50 Cent.
Die Lebensmittel werden größtenteils gespendet. Den Rest kauft die Stadtmission ein, finanziert vor allem aus Spenden der evangelischen Kirchengemeinden. Zur Mission gehört auch eine mobile Suppenküche, eine Kleiderkammer und eine Dusche für Obdachlose. Früher war die Mission täglich außer sonntags geöffnet. Inzwischen bleibt sie auch montags geschlossen.
Aufgrund der Mitarbeitersituation mussten wir unsere Öffnungszeiten auch verändern.
Und wie viele Gäste haben Sie so am Tag?
Am Tag haben wir ca. 25, zum Monatsende hin 35 bis 40.
Weil am Monatsende das Geld nicht mehr reicht?
Genau so ist es. Am Ende des Monats ist noch wenig Geld übrig, sagt man immer. Ne?
Wer kommt zu Ihnen? Also was sind das für Menschen?
Ja, mit finanziellen Schwierigkeiten. Menschen, die Gesellschaft wollen, die mal ein Gespräch führen wollen mit irgendjemand anderen. Alleinstehende, Obdachlose vor allen Dingen, polnische Besucher sehr viel. Was ich beobachtet habe in der Laufe der Jahre, dass mehr Männer zu uns kommen. Also Frauen könnte ich jetzt an 5 Fingern abzählen.
Vormittags sind halt so eher so die ein Schnittchen essen, Kaffee trinken, Tee trinken. Und nachmittags so ab 16, 16.30 dann wird es richtig voll. Es gibt teilweise auch Tage, wo wir wirklich Besucher draußen stehen haben. Wir haben 2 Bänke, wo sie sich auf die Bank setzen und da die Suppe essen, weil wir einfach keinen Platz mehr haben.
Brauchst du die Klingeln? Wir sind da.
Ja, schön. Da weiß ich, dass du da bist.
Komm rein. Einmal Schnittchen.
Grüß dich ja schon mal. Lange nicht gesehen.
Wenn du nicht kommst, ich habe gedacht, ich bin gestorben.
Wir wollen nach Hause gehen.
Derb, aber herzlich geht es zu im kleinen Aufenthaltsraum neben der Küche. Blaue Plastikstühle stehen rund um die 3 Tische, darauf kleine Wäschen mit getrockneten Gräsern und ein paar Clementinen. Ein Stück Himmel steht an der Wand. Es ist 11 Uhr vormittags. Einige der Gäste riechen schon nach Alkohol. Eveline kommt trotzdem gerne hierher.
Uns geht super. Wir sind froh, dass es hier sowas gibt.
Eveline trägt pinke Jacke, rot gefärbte Haare und Modeschmuck. Ende 60 ist sie. Genauer will sie ihr Alter nicht verraten. Zu DDR-Zeiten hat sie in einem Textilbetrieb gearbeitet. Nach der Schließung hatte sie verschiedene Jobs, vor 15 Jahren einen Herzinfarkt. Seitdem ist sie arbeitslos.
Man geht eben mal hier hin, weil man alleine ist. Wissen Sie, mein Mann ist verstorben. Naja, obwohl ich meine Kinder, aber die gehen ja arbeiten. Und da freue ich mich immer, wenn ich kann hierher kommen. Gute Freunde gefunden. Man redet dann mit den Leuten auch. Viele haben Probleme auch. Ne? Da gibt man einen kleinen guten Ratschlag. Wir hatten heutzutage keine Probleme mehr.
Falten durchziehen das Gesicht der redseligen Rentnerin. Ob von ihrem breiten Lächeln oder vom harten Leben, vielleicht von beidem.
Hey, sag mir ey zu mir.
An Sonntagen hilft sie in einer Kirchengemeinde aus, erzählt Eveline, räumt auf und kümmert sich um die Kinder. Unter der Woche schaut sie fast jeden Tag in der Bahnhofsmission vorbei, ein zweites Zuhause. Die Ehrenamtlichen hier kennt sie fast alle mit Namen.
Das sind fleißige Leute, die tun alles, ja. Nett, freundlich. Und 50 Cent für eine Tasse Kaffee ist nie teuer. Das kann jeder bezahlen.
Auch sie ja? Mit ihrer kleinen Rente.
Kein Feierabend. Muss ich noch bezahlen?
Möchtest du noch einen Kaffee?
Meine Gute, ist doch gleich Schluss.
Ja, halbe Tasse. Oder mit Milch und Zucker war das, ne?
Ach, dann mach doch rein. Gut, mach gut.
Gut?
Ja, ist doch kein Feierabend, meine Liebe.
Ja, aber ein paar Minuten haben wir ja noch.
Da. Ja, das ist lieb von dir.
Sabina Breden nimmt super. Es nicht so genau. Sie will, dass sich ihre Gäste wohlfühlen.
Ich bin vor 3 Jahren aus Nordrhein-Westfalen, bin ich nach Görlitz gezogen. Ja, und so bin ich dann hier hingekommen, habe mir die Bahnhofsmission angeschaut, da war die Frau Neumann mit dem Herr Pietsch da. Und so herzlich, wie sie mich empfangen haben, bin ich nach Hause gefahren und habe zu meinem Mann gesagt, dass das ist. Es ist einfach vom Gott so gewollt und hier bin ich und bin total glücklich drüber. Ich glaube, das merkt man auch an meinem Strahlen.
Warum mache ich das hier? Einfach, um Menschen zu helfen, um rauszukommen und unter Menschen zu sein, weil mir sonst die Decke auf den Kopf fallen würde wahrscheinlich.
Sagt auch mal jemand Danke zu Ihnen für das, was Sie machen?
Oh ja, das kommt doch relativ oft vor, dass sich die Leute bei uns bedanken. Und wenn sie dann rausgehen, satt und zufrieden, schönen Tag, tschüss, vielen Dank für alles, bis morgen. Es ist wie eine kleine Familie mittlerweile.
Entschuldigung, ich bin 3-4 Stunden zu spät. Der Zug ist einfach nicht weitergefahren auf halber Strecke.
Ja, kommt vor. Herzlich willkommen in der Provinz. Also tatsächlich ist das immer wieder Thema, mit dem auch Leute zu kämpfen haben. Hier fällt auch mal schnell ein Zug aus.
Im Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz, je eine Stunde entfernt von den drei Großstädten, liegt Döbeln. 24.000 Einwohner, mittelsächsische Provinz. Ein Kino gibt es hier, ein Theater, ein paar Restaurants und das Treibhaus, ein soziokulturelles Zentrum. Clemens Albrecht, 35 Jahre alt, ist seit diesem Sommer der Geschäftsführer.
Wir stehen jetzt hier vor diesem Eckgebäude, direkt am Park, mitten in Döbeln. Ist das das Treibhaus?
Das ist das Treibhaus, beziehungsweise noch genau das Haus der Demokratie. Treibhaus ist also ein Verein. 1997 gegründet, aus dem Bedürfnis heraus einen Schutzraum zu haben vor rechten Angriffen und aus dem Bedürfnis heraus einen Raum zu haben, wo sich alternative Jugendkultur entwickeln kann, wo man als Punker so sein kann, wie man ist, wo man jeder Subkultur angehören kann und einfach angenommen wird. Wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen.
Können wir reingucken? Geht einfach mal anders.
Im Erdgeschoss des Hotelgebäudes aus der Gründerzeit ist das Café Courage eingerichtet. Ein heller Raum mit einem Bartresen, Tischkickern und einer kleinen Bühne. Treffpunkt für Siebdruck-Workshops, den monatlichen Frauenstammtisch genauso wie für die lokale Punk-Szene.
Nach Punk sieht es eigentlich gar nicht aus. Es ist nichts auf die Wände gekritzelt. Es hängen hier zwar ein paar Plakate, aber die haben alle einen Rahmen.
Richtig. Es ist ein soziokulturelles Zentrum und es sieht hier überhaupt nicht mehr nach Punkrock aus. Das war mal anders. Als das Café entstanden ist, waren die Wände bemalt. Es war auch teilweise hier ein bisschen abgeranzt. Und wir haben die Zeit genutzt in der Pandemie, einen Ausbau. Es sind vorher schon die Fenster gewechselt worden. Es ist die Decke abgehangen worden. Es ist der Boden neu bearbeitet worden. Es ist der Tresen neu gebaut worden. Also alles neu und das versuchen wir natürlich auch so schön zu erhalten.
Warum ist das vielleicht auch ein bisschen, um eben andere Menschen anzusprechen als eben in der alten Punkzeit?
Das hat ganz viele Ebenen, vor allen Dingen, glaube ich, eine Professionalisierung des Vereins. Und das ist ganz anders als vor 26 Jahren, als das hier losging mit einer Idee, irgendwann mit einem Kaffee, irgendwann mit einer ersten Arbeitsstelle, aber rein ehrenamtlich getragen. Das ist also eine Entwicklung, die der Verein durchgemacht hat.
Lange vorbei ist auch die Gewalt der Baseballschlägerjahre in den 90ern, als das Treibhaus mehrfach von Rechtsextremen angegriffen worden ist. Heute ist das Treibhaus etabliert und mit 18 Angestellten im Vergleich zu ähnlichen Kulturzentren in anderen Teilen Sachsens sehr gut ausgestattet. Möglich machen das neben den 200 Mitgliedern des Vereins die Fördergelder vom Landkreis und dem Land Sachsen.
Es gibt immer wieder in Sachsen tolle Jugendprojekte, die genauso starten wie Treibhaus damals und die 5 Jahre durchhalten, 10 Jahre durchhalten, vielleicht auch 15, aber die danach einschlafen. Und das in eine dauerhafte Struktur zu überführen, das ist hier im Treibhaus gelungen.
Das Angebot reicht von Migrationsberatung bis zu Seniorinnengymnastik. Es gibt Demokratiebildungsangebote, Vorträge zu Rassismus oder zur NS-Geschichte. Neben dem Café gehören zum Verein noch weitere Standorte, inklusive einer eigenen Skatehalle. Doch die Arbeit des Treibhaus gefällt nicht allen. Die AfD versucht immer wieder, dem Verein Fördermittel zu kürzen. Behauptet zum Beispiel, das Treibhaus würde Linksextreme beherbergen und zur Gewalt aufstacheln. Bisher konnte sich das Treibhaus die Unterstützung der Stadt immer sichern.
Wir haben im nächsten Jahr in Döbeln Stadtratswahlen, wir haben im Herbst dann nächstes Jahr die Landtagswahlen. Und natürlich liegt da eine Spannung in der Luft, wie verändern sich Mehrheiten. Das ist durchaus, wenn wir über die politische Stimmung in Sachsen reden, eine Ungewissheit, die wir mit uns rumtragen. Wie geht es im nächsten Jahr nach den Wahlen weiter?
Wie stark sind denn die AfD und rechtsextreme Parteien wie die Freien Sachsen oder auch die NPD hier in Döbeln?
Sie sind so stark, dass sie im alltäglichen Leben deutlich wahrzunehmen sind. Eine Stimme im Stadtrat, aber eben auch eine Stimme, wenn ich zum Bäcker gehe und dort an der Schlange stehe oder im Supermarkt. Ein Drittel der Bevölkerung unterstützen rechtsextreme Parolen, rechtsextreme Parteien. Und das begegnet einem natürlich immer wieder. Das äußert sich aktuell weniger in gewalttätigen Angriffen, sondern eher darin, dass wir mal eine zerschlagene Bierflasche vor der Tür liegen haben, öfter mal. Oder dass es eben in diesem Jahr, wie im vergangenen Jahr auch vor dem CSD, plötzlich komisch vor unserem Haus riecht, stinkt.
Einschüchtern lassen wollen sie sich davon nicht. Zum Christopher Street Day kommen Anfang September über 200 Menschen ins kleine Döbeln, die meisten im Teenageralter. Viele tragen Regenbogenfahnen, auf selbstgemalten Plakaten steht Tolerant im Hinterland.
Aber in den kleinen Städten ist es eben wirklich wichtig, um den Menschen zu zeigen, ja, uns gibt es auch hier. Wir sind in jedem Dorf, in jeder Stadt vertreten und wir möchten auch hier frei, offen und beschützt leben können.
Leon Meissner, 26 Jahre alt, mit Bart und Irokesenschnitt, hat den CSD in seiner Heimatstadt mit ins Leben gerufen. Auch Leon ist regelmäßig im Treibhaus, hat dort eine Gruppe für queere Menschen gegründet.
Ich laufe auch durchaus mit Absatzschuhen oder mit Kleid oder mit Rock durchstöbeln. Das fällt dann natürlich auf. Aber ich habe gesagt, wenn es keine Vorreiter in solchen Regionen gibt, dann werden die nächsten 2-3 Generationen mit denselben Problemen aufwachsen, die wir jetzt gerade haben. Und das möchte ich einfach nicht.
Diskriminierung gehört für viele nicht heterosexuelle Menschen zum Alltag. Mitschüler hätten vor ihren Augen eine Regenbogenfahne verbrannt, berichtet eine Oberschülerin auf der Demonstration. Dass sie sich nicht nur zu Männern hingezogen fühlt, sei bei ihr im Dorf ein Problem, erzählt auch die 20-jährige Melli.
Man verheimlicht das dann so ein bisschen. Also ich habe 2 Brüder, die sind offen rechts, also die sind da wirklich stark dagegen, wo ich mich dann immer sehr unwohl fühle, weil die sind halt auch älter, größer.
Umso wichtiger ist der Tag heute für sie.
Aber heute ist es trotzdem einfach so geil, irgendwie, dass so viele Leute da sind. Und es zeigt auch einfach wirklich, dass es Leute hier gibt, die das brauchen und supporten. Und ich finde es einfach richtig schön.
Beim ersten CSD in Döbeln hatten stadtbekannte Rechtsextreme mobil gemacht und Teilnehmende mit Steinen beworfen. In diesem Jahr stehen auf dem Marktplatz nur einige ältere Frauen. Sie halten ein Transparent der AfD, auf dem sie einen angeblichen Genderwahn beklagen. Der CSD ist nur ein Beispiel, wie das Treibhaus Menschen in Döbeln dazu ermutigen will, sich in die Gesellschaft einzubringen, sagt Geschäftsführer Clemens Albrecht. So berät das Treibhaus auch andere Vereine, wie sie zum Beispiel junge Mitglieder erreichen. Dazu gab es in diesem Jahr zum ersten Mal einen Vereinstag,
wo eine ganze Turnhalle voll an einem Samstag gefüllt war mit unterschiedlichsten Vereinen, die sich dort präsentieren konnten und wo ein großer Teil der Döbelner Bevölkerung, also mehrere hundert Menschen, hinkamen und die Möglichkeit hatten, Vereine vom Sportverein bis hin zum Rasse-Kaninchenzüchterverein kennenzulernen und Ideen zu entwickeln, wo man sich einbringen kann, wo man Gemeinschaft erleben kann und wo man auch irgendwie Demokratie leben kann. Darum geht es ja immer wieder, ins Gespräch zu kommen miteinander.
AfD-Politiker haben zum Treibhaus übrigens keinen Zutritt. Natalia Bock und ihre Tochter schieben Tische zusammen im ukrainischen Haus in Dresden. Am Abend soll ein Kennenlerntreffen stattfinden für junge Menschen aus der Ukraine und aus Deutschland. An anderen Tagen gibt es hier Kunsttherapie, Kinoabende, eine Krabbelgruppe für ukrainische Babys.
Eigentlich platzen wir auch aus allen Nähten, aber wir versuchen das irgendwie zu organisieren. Wir sind froh, dass wir diesen Raum haben.
Der Raum ist ein schmuck- und fensterloses Ladengeschäft im Untergeschoss einer Einkaufspassage in der Innenstadt von Dresden. Nebenan ist die Touristeninformation, ein paar Schritte weiter die Frauenkirche. An einer Seite des sonst etwas kahlen Raums ist eine Spielecke eingerichtet, in einer Regalwand eine kleine Leihbibliothek. Harry Potter auf Ukrainisch, ein kleines Stück Heimat mitten in Dresden.
Das ist so ein Ort, wo man vielleicht mal für eine kurze Zeit mal loslassen kann oder halt vergessen kann, wie furchtbar halt das Leben ist. Also die sagen alle, wir sind so froh, dass es das hier gibt.
Im November 2022 konnte das ukrainische Haus hier einziehen. Der Weg dahin war eine Odyssee, berichtet Tatjana Iwanchenko. Die 36-Jährige hat in der Ukraine als Journalistin gearbeitet. Jetzt ist sie eine der Projektleiterinnen im ukrainischen Haus. Den Raum zu finden, Finanzierung zu beantragen, das alles war nicht so einfach, selbst für die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin.
Die deutsche Bürokratie ist bekannt, weltweit. Dann habe ich mehrmals gehört, okay, Sie haben keine Referenzen und okay, haben Sie schon Erfahrung gehabt, solche Fragen. Ich habe schon gesagt, ja, ich war erfahrene Revolutionäre, ich habe schon zwei Revolutionen in der Ukraine erlebt. Aber im Vergleich zu Deutschland war es selbstverständlich leichter. Es gibt viele Schwierigkeiten und Herausforderungen, sage ich so.
Finanziert wird die Arbeit von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und aus Spenden. Die Stadt Dresden übernimmt die Nebenkosten. Den Raum stellt das Management des Einkaufscenters kostenlos. Etwa 8000 Menschen aus der Ukraine hat Dresden aufgenommen, gemessen an der Einwohnerzahl mehr als andere Städte. Inzwischen gilt ein Aufnahmestopp. Nur wer schon Familienangehörige in Dresden hat, kann noch herziehen. Dass die Aufnahme dennoch weitgehend gut funktioniert hat, daran hat Natalia Bock einen großen Anteil. Im Auftrag der Stadt vermittelt sie zwischen Stadtverwaltung und Geflüchteten, hilft bei der Integration und mit der Bürokratie. Diese Koordinationsarbeit gilt deutschlandweit als vorbildlich. Die umtriebige, blonde Frau mit einnehmendem Lächeln organisiert schon seit Jahren Hilfe für die Ukraine. Mit dem jetzigen ukrainischen Botschafter Oleksiy Makeyev ist sie gemeinsam zur Schule gegangen. Auch das helfe manchmal, erzählt sie.
Mein ganzes Leben ist eigentlich humanitäre Hilfe oder Hilfstransporter für die Ukraine.
Seit 26 Jahren lebt sie mit ihrem deutschen Mann in Dresden. Kurz vor dem russischen Angriff waren sie noch zu Besuch in ihrer Heimatstadt Kiew, damals voller Hoffnung.
Wir haben so richtig gutes Gefühl gehabt. Das Land entwickelt sich, also die Menschen sind so kreativ. Und dann, ein halbes Jahr später, war der ganze Traum ausgeträumt. Jetzt machen wir es noch intensiver alles, kümmern uns hier um die Schutzsuchenden und machen auch weiter Hilfstransporte.
Wenn ihr noch Wasser oder irgendwas anderes wollt, sagt Bescheid.
Inzwischen sind etwa 15 Jugendliche eingetrudelt, zwischen 15 und 21 Jahre alt. Vier Deutsche, die anderen aus der Ukraine, die meisten vor einem Jahr hergekommen.
Ich komme aus Kiew. Woher kommst du?
Ich komme aus Lviv. Und woher kommst du?
Ich komme aus Dresden.
Die meisten gehen in Dresden zur Schule oder machen einen Sprachkurs. Bei einem Kennenlernspiel erzählen sie von ihren Hobbys, von Unterschieden zwischen der Ukraine und Deutschland. Alles auf Deutsch.
Ich bin hier zum ersten Mal. Ich möchte mein Deutsch zu verbessern und auch einfach neue Leute kennenzulernen.
Ist es denn einfach, hier auch Deutsche kennenzulernen, also in der Schule? Wie viel Kontakt hast du mit Dresdnern?
Gar keine. Also ich kenne keine Deutsche.
Ich spreche nur im Deutschkurs und wenn ich Kontakte mit deutschen Menschen, zum Beispiel mit Arzt oder Sozialamt, das ist eine gute Idee, machen einen Deutschclub mit ukrainischen Leuten, damit alle Deutsch sprechen.
Vika ist mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihren Großeltern vor 1,5 Jahren nach Dresden geflohen. Ihre Heimatstadt Cherson war damals mehrere Monate von Russland besetzt. Doch daran möchte sie heute nicht denken.
Ja, das war ein bisschen schwer, aber nicht über dieses Thema jetzt.
Stattdessen spricht sie über ihre Lebensträume.
Ich möchte studieren Architektur oder Design, ja. Aber jetzt bei mir ein bisschen schwer mit Dokumenten.
Ich möchte auch studieren. Also ich denke Wirtschaft oder so, Ökonomie. Aber mein Schulabschluss ist nicht passend für deutsche Universitäten. Also nächstes Jahr möchte ich in andere Länder und Universitäten mich bewerben. Also ich dachte Österreich vielleicht.
Neben Sophia, die schon in der Ukraine Deutschunterricht an der Schule hatte, sitzt Margarete, 12. Klasse aus Dresden. Auch an ihrem Gymnasium gibt es ukrainische Schüler.
Ich finde es total wichtig, dass es einfach mehr Möglichkeiten gibt, dass man sich austauscht und dass auch die Ukrainer mehr integriert werden einfach. Ich glaube, das ist auch bei den Schulen immer noch ein bisschen schwierig und deshalb finde ich das total wichtig, dass es einfach solche Treffen gibt wie hier, dass man ins Gespräch kommt. Ich freue mich auch einfach, neue Menschen kennenzulernen und finde das sehr schön.
Sehr cool. Also ich bin wirklich dankbar, dass sie hier Deutsche sind und einfach toll, dass du gekommen bist hier.
Diesen Austausch zwischen ukrainischen und deutschen Altersgenossen möchte das ukrainische Haus fördern, nicht nur für Jugendliche. Vorträge und gemeinsame Kochabende sollen allen interessierten Dresdnern das Leben in verschiedenen Regionen der Ukraine näher bringen, erklärt Natalia Bock.
Und das machen wir immer mehr, also wo wir halt eben zeigen, was für ein Land die Ukraine ist und was das für Menschen sind. Und dass die unheimlich unter diesem Krieg leiden und eigentlich am besten alle wieder zurückgehen würden.
Die Unterstützung für die Ukraine sei auch in Dresden immer noch groß. Zum Jahrestag des russischen Angriffs im Frühjahr kamen mehrere tausend Menschen zu einer Solidaritätskundgebung vor der Frauenkirche. Doch nur wenige Meter entfernt wehten bei einer Demonstration von Pegida und der AfD Flaggen Russlands und der Sowjetunion. So etwas sieht man hier immer wieder. Für Geflüchtete aus der Ukraine sei das traumatisierend, sagt Natalia Bock. Für die verbreitete Russland-Romantik vieler Sachsen hat sie kein Verständnis.
Wir haben hier Frauen aus Mariupol, die können furchtbarsten Geschichten erzählen. Die haben durch Glück dort rausgeschafft. So, und das ist halt meine immer Antwort. Dann kommt her und redet mit Augenzeugen. Die werden euch schon erzählen und ihr werdet sehen, ob sie lügen oder ob sie Wahrheit sagen. Und in diesem Krieg, finde ich, gibt es keine Grauzone. Es gibt Schwarz und Weiß.
Dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer immer wieder ein Entgegenkommen gegenüber Russland andeutet und beispielsweise von Gasimporten spricht, hält sie für falsch. Sie setzt sich stattdessen dafür ein, die Situation der geflüchteten Ukrainer konkret zu verbessern. Seit Monaten schon, nahezu rund um die Uhr.
Haben Sie noch Kraft für das, was Sie hier machen?
Es wird immer weniger. Aber das ist das, was mir hilft, da irgendwie durchzukommen, weiterzumachen. Weil als der Krieg angefangen hat, bin ich zusammengebrochen. Weil es war eine persönliche Tragödie für mich. Und das ist mein Ersatz, wo ich sage, so wie ich jetzt hier kann, helfe ich den Ukrainern. Also das gibt mir Kraft. Und wenn es mir gelingt, einen Menschen zu überzeugen oder zwei Menschen halt eben zu überzeugen, mache ich das.
ist alles schwarz gestrichen. Hier ist eine Bühne, da stehen auch schon Boxen. Das war auch schon mal irgendwie eine Art Club, oder?
Also wir haben das Haus 2009 gekauft als Verein. Und unser Plan war das schon immer gewesen, halt ein alternatives Jugendzentrum ins Leben zu rufen. Allerdings ist 2010 der Brandanschlag verübt worden, weswegen wir wieder von null anfangen mussten.
So hatte das Projekt von Janice Weiss schon einmal Schlagzeilen gemacht. Nicht nur hier in Limbach-Oberfrohna.
Das ganze Erdgeschoss ist komplett ausgebrannt und musste komplett neu wieder gebaut werden. Es war ein stadtbekannter Neonazi.
Der Täter, damals 19 Jahre alt, wurde zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Jugendclub der Stadt, in dem er und andere rechte Jugendliche ein- und ausgingen, wurde geschlossen. Nun, über 10 Jahre später, haben Janice Weiss und ihre Mitstreiterinnen es geschafft. Seit August hat die Doro 40 geöffnet. Ein selbstverwalteter Raum von Jugendlichen für Jugendliche. Im Erdgeschoss des bis dahin leerstehenden Wohnhauses an einer Durchgangsstraße finden nun Punkkonzerte, Barabende und Vorträge statt, zum Beispiel über die rechtsterroristische Gruppe NSU. So etwas hatte es früher in der 24.000 Einwohnerstadt bei Chemnitz nicht gegeben. Zumindest nicht für Jugendliche wie sie, erinnert sich Mitgründerin Elisa Grobe.
Wir waren halt so mit 16, 17, 18 Punker und du hattest halt einfach nur Ärger. Also es war halt einfach eine krasse, gefestigte Nazi-Szene in Limbach. Und du konntest dich nirgendwo treffen. Du konntest die Clubs, die es in Limbach gibt, das Jugendhaus, das örtliche oder so, einfach nicht besuchen. Weil du dann am Ende halt Stress mit Nazis hattest. Und das war halt so der Intention heraus haben wir gesagt, wir brauchen einen eigenen Ort. Wir wollen irgendwie genau so einen Schutzraum schaffen für allen Leuten, denen es auch so geht wie uns.
Mit dem Brandanschlag war es nicht vorbei. Auf einen linken Infoladen einige Straßen weiter gab es schon mehrfach Überfälle.
Und das kann man sich halt so gar nicht vorstellen, wenn halt 60 Leute dieses "Wir kriegen euch alle" rufen, was das für ein Gefühl ist, wenn du zu dritt in deinem Haus sitzt. Ja.
Inzwischen sei es zwar ruhiger geworden in Limbach-Oberfrohna, rechtsextreme Jugendliche gäbe es aber immer noch, erzählt die 23-jährige Studentin Stefanie Brunko. Genauso wie Drohungen gegen Menschen, die sich den Rechten entgegenstellen.
Ich glaube, dass es in Sachsen, gerade in der Provinz, mit politischer Neutralität halt sehr, sehr schwer ist. Weil wir haben hier einfach Gruppen, die laufen durch die Straßen nachts und finden es immer noch lustig, Hitlergrüße zu ziehen und dergleichen. Ja? Und ich glaube, dass auch wenn man jetzt nicht geboren wird und sagt, ich habe total Bock, super links zu werden, man das halt einfach sieht und irgendwann an einem Punkt ist, zu sagen, ich finde das nicht cool. Ne? Und wenn man sich dann dagegen äußert oder sich aktiv dagegen stellt, dann ist man natürlich sofort in dem Feindbild drin und sofort irgendwie eine Zecke und ist irgendwie Gewaltandrohung und Hass ausgesetzt.
Im benachbarten Chemnitz hat die rechtsextreme identitäre Bewegung gerade ein neues Hausprojekt eröffnet. Die Gruppe hinter der Doro 40 versteht sich als links, will aber offen sein für alle Jugendlichen, abgesehen von Rechtsextremen.
Diese Infrastruktur schaffen, diese Möglichkeiten schaffen. Also wir wollen jetzt gar nicht immer nur allen was vorgeben und sagen, macht was selber, so gestaltet das mit. Und wenn ihr Bock habt, kommt halt her und macht selber ein Konzert oder so. Und ihr braucht dafür eben kein Geld auf den Tisch legen. Ihr könnt es halt mit 16 und mit dem Taschengeld auch auf die Reihe kriegen. So. Also das ist ja so ein bisschen das, was wir uns hier erhoffen, dass halt eben neue Leute dazukommen und die das selber mitgestalten.
Unterstützung von der Stadt hätten sie bisher allerdings kaum bekommen, beklagt Mitgründerin Elisa Grobe. Sie sitzt für die Linke im Stadtrat.
Es kommt mir jetzt nicht so vor, dass sie das gerne unterstützen. Also man hat eher das Gefühl, sie werden ihm Steine in den Weg gelegt.
Anders stellt das Gerd Hertig von den Freien Wählern dar, seit einem Jahr Oberbürgermeister von Limbach-Oberfrohna.
Warum sollte ich sowas schlecht finden? Jedes soziale Engagement hier in der Stadt oder jedes gesellschaftliche Engagement in der Stadt ist natürlich ein gutes Engagement.
Tatsächlich hat die Stadt Fördergelder der Bundesregierung an den Verein weitergeleitet. Im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna sind die Freien Wähler und die CDU die größten Fraktionen. Die AfD hat hier zurzeit nur 4 der 27 Sitze. Trotzdem wollte die Stadtverwaltung die Bands, die bei der Eröffnung des Treffpunkts auftraten, vorab prüfen. Begründung: Bei der letzten größeren Veranstaltung vor 5 Jahren hätten sich Anwohner gestört gefühlt, wegen der Lautstärke, aber auch wegen angeblich linksextremer Texte, sagt Dietrich Oberschelp, bei der Stadtverwaltung unter anderem zuständig für Präventionsarbeit.
Da haben wir dann ein bisschen genau hingeschaut, welche Musikanten dort aufspielen. Das wollten wir uns auch mal zeigen lassen. Weil es gibt ja durchaus, sagen wir mal, Gruppen, wo man von vornherein manchmal den Eindruck hat, gut, da muss man schauen, welche Songs vielleicht besser nicht gespielt werden.
Reine Schikane finden die Jugendlichen. Solche Konflikte gäbe es häufiger, sagt Ina Lorenz.
Es ist ja oft der Tenor, die machen nur laut, die wollen nur abhängen und die wollen nur saufen.
Die Sozialpädagogin vom Kulturbüro Sachsen berät Jugendgruppen, die eigene Strukturen aufbauen wollen, unabhängig von kommunalen Einrichtungen.
So ab 15, 16 ist halt einfach so ein Jugendtreff, wo ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin drinsteht, unsexy.
Nicht immer sorge das in der Verwaltung für Begeisterung.
Es geht am Ende darum, die Jugendgruppen fit zu machen, wenn sie denn schon vor Ort keine Ansprechperson haben, dass sie auch wissen, es gibt Menschen, denen das nicht egal ist, dass sie Übergriffen ausgesetzt sind, weil ganz oft passiert es, dass ja eine Verwaltung oder die politische Stadtspitze sich jetzt nicht unbedingt damit auseinandersetzen möchte.
Lorenz hilft beim Beantragen von Fördergeldern und im Umgang mit Behörden.
Ein Bürgermeister kann sich vielleicht nicht vorstellen, dass Jugendliche zum Beispiel nicht über ein Stadtfest laufen können, ohne dass sie angegriffen werden. Aber das ist die Realität für diese Jugendgruppen, weil sie dort sofort bedroht werden, verbal und Angst haben müssen, angegriffen zu werden von offensichtlich rechtsgerichteten Menschen.
Dass diese Realität anerkannt wird, war für die Gruppe rund um die Doro 40 schon ein Erfolg. Studentin Stefanie ist erst vor kurzem aus einem anderen Teil Sachsens nach Limbach-Oberfrohna gezogen. Die linke Subkultur, für sie ein Grund, hier zu bleiben.
Weil es dann einfach nicht mehr so trostlos und einsam wirkt hier. Von daher kann ich mir das schon vorstellen.
Ich bin in der Altstadt von Görlitz in einer Nebenstraße. Hier ist ein Supermarkt und hier gegenüber ein Büro mit einem Schild dran, CDU-Kreisverband Görlitz, Wahlkreisbüro Michael Kretschmer, also der Ministerpräsident, und die Junge Union sitzt auch hier.
Ja, bitte.
Ja, hallo, Alexander Moritz, Deutschlandfunk.
Jawohl, grüß dich.
Im Türrahmen steht ein 23-Jähriger. Grauer Pulli, kurze braune Haare.
Mein Name ist Johann Wagner. Ich bin der Kreisvorsitzende der Jungen Union hier im Landkreis Görlitz.
In der CDU-Parteijugend ist Wagner schon länger aktiv. Zum Vorsitzenden in seiner Heimatregion wurde er erst vor kurzem gewählt. Zur CDU habe ihn vor allem sein christlicher Glaube gebracht, erzählt er. Und auch die Person Michael Kretschmer, vor seiner Zeit als Ministerpräsident Bundestagsabgeordneter für Görlitz. Der habe ihn schon als Schüler beeindruckt.
Ich will vor allem erreichen, dass ganz viele andere junge Menschen es mir einfach gleich tun und möglichst wieder die Liebe zu ihrer Heimat, zu Görlitz entdecken und sich dazu entscheiden, hierher zu kommen. Ich möchte was für die Region bewegen und ich möchte das gerne auch in einer Partei tun, von der ich glaube, dass sie die richtigen Grundwerte hat in den letzten Jahren, aber sicherlich auch nicht immer alles richtig gemacht hat.
Sich in einer Partei zu engagieren, ist in Ostdeutschland eher selten. Nur etwa 30 Mitglieder hat die Junge Union Görlitz in einem Landkreis mit 250.000 Einwohnern.
Eine sehr überalterte Region, wo generell auch gerade in meinem Alter, jetzt Anfang 20, ganz, ganz viele junge Menschen schlichtweg einfach weg sind und einfach beim Studium sind, wie ich es ja auch bis Anfang des Jahres quasi noch war. Und damit ist es natürlich jetzt hier nochmal besonders schwer, da junge Leute für das, was wir machen, zu begeistern.
Rund um Görlitz gibt es eine starke rechtsextreme Szene, auch unter Jugendlichen. Das beobachtet auch der JU-Vorsitzende mit Sorge.
Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die halt sagen, die JU ist mir zu Mainstream?
Ja, das ist, wenn man, sag ich mal, in Leipzig studiert hat, wo man im Prinzip als JUler eigentlich schon fast untragbar weit rechts steht, und wenn man nach Görlitz kommt, dann ist man eigentlich fast schon die linke Socke, wenn man in der Jungen Union ist. Das ist tatsächlich im ersten Moment sicherlich befremdliches Gefühl, aber es zeigt einfach nur, ja, wie stark sich unsere Gesellschaft von den Werten und Überzeugungen her auseinanderentwickelt hat in den letzten Jahren.
Die Region Görlitz, das ist ja so eine Hochburg der AfD. Tino Chrupalla hat hier das Direktmandat gewonnen für den Bundestag. Bei Landtagswahlen ist die AfD in dieser Ecke von Deutschland sehr, sehr stark. Wie ist es denn in so einer Region, sich überhaupt öffentlich politisch zu engagieren?
Ich denke, es ist in unserer Region genau wie in allen anderen Regionen in Deutschland zunehmend sicherlich schwieriger geworden, auch ein Stück weit in der Wahrnehmung undankbarer und vielleicht sogar in Teilen gefährlicher geworden, obwohl ich das jetzt, was zumindest irgendwelche körperlichen Angriffe oder sowas angeht, jetzt hier zum Glück nicht erleben musste bisher. Dass es verbal manchmal hart zur Sache geht an Infoständen, das haben wir, glaube ich, alle, die wir uns hier auf die Straße stellen, jetzt parteiübergreifend gesprochen, schon mal erlebt, oder dass einem mal irgendwie vor die Füße gespuckt wird und dann so ein klassisches Volksverräter oder sowas einfach nur rauskommt und dann weitergegangen wird. Gut, das muss man hier aushalten. Ja, also da braucht man schon ein so dickes Fell, dass einem das jetzt nicht sofort den Tag vermiest, sage ich mal. Das gehört hier leider dazu. Geht vieles aufs Konto der AfD, was diese Stimmung angeht. Aber das ist ja hier, glaube ich, hinlänglich bekannt.
Wieso machen Sie denn das, was Sie machen? Also wieso dieses politische Engagement?
Ja, das soll jetzt nicht irgendwie wahnsinnig pathetisch klingen oder so, aber es ist ein Verantwortungsgefühl, was ich habe tatsächlich. Mir geht's wahnsinnig gut verglichen mit dem Rest der Welt, und ich habe mir nichts davon selber erkämpfen müssen. Und ich weiß eben von den Erzählungen am Küchentisch zu Hause, dass das eben auch über viele, viele Jahrzehnte hier ganz, ganz anders war und es eben keine Freiheit, keine Demokratie, keine freien Medien, keine Reisefreiheit, nichts dergleichen gab, was für uns heute so selbstverständlich ist. Und von daher hatte ich eigentlich schon immer so dieses Gefühl, wahnsinnig dankbar sein zu können für das, was ich habe. Und da habe ich gedacht, komm, irgendwie musst du das einsetzen, du musst irgendwie was tun und auch ein bisschen der Gesellschaft, ja, vielleicht auch den eigenen Eltern oder den Vorgängergenerationen ein Stück weit was zurückgeben.
Diskussionsabend im Raprika, einem soziokulturellen Zentrum in einer früheren Halle des Waggonbauwerks Görlitz. Es geht um das Verhältnis zur Polizei. Auf dem Podium sitzen Polizisten aus der Dienststelle nebenan, ein Polizeiforscher und Demokratieaktivistinnen aus der Region. Im Vorfeld hatte es eine Debatte gegeben, weil das Kulturzentrum in einem Statement auf strukturellen Rassismus in der Polizei hingewiesen hatte. Die AfD wollte dem Zentrum daraufhin Fördergelder streichen.
Genau. Gibt es hier noch Wortmeldungen dazu? Genau, dann gerne. Und dann kann sich die nächste Person schon mal...
Bei der Abendveranstaltung geht es um als diskriminierend empfundene Polizeikontrollen, um Polizeigewalt. Eine Teilnehmerin kritisiert, dass die Polizei bei den regelmäßig in Görlitz stattfindenden Montagsdemonstrationen nicht durchgreifen würde. Nicht einmal, wenn dort ein Teilnehmer den verbotenen Hitlergruß zeigt. Johann Wagner sitzt im Publikum, schüttelt immer wieder mit dem Kopf und meldet sich schließlich zu Wort. Die Polizei habe aus seiner Sicht mehr Vertrauen verdient.
Man darf auch gegen die NATO sein. Man darf gegen Migration nach Deutschland sein. Das muss man alles in Deutschland sagen können. Genauso wie man alle möglichen linken Positionen laut und deutlich vertreten können muss. Und das ermöglicht nun mal einzig und allein die Polizei, die sich da schützend dazwischen stellt. Das heißt, das sind für mich die Verteidiger der Demokratie. Dankeschön.
Applaus bekommt er von den rund 20 Zuhörenden hier nicht. Stattdessen eine deutliche Widerrede von Dorothea Schneider. Sie setzt sich gegen rechtsextreme Strukturen in der Region ein.
Ich werde angegriffen. Nicht nur, wenn ich auf einer Demonstration bin, sondern auch, wenn ich zu Hause bin, werden bei meinem Fahrzeug die Reifen zerstochen. Ja, solche Situationen habe ich. Und dadurch habe ich auch immer wieder mit der Polizei zu tun. Immer wieder werde ich gefragt, wie mein Verhältnis zur Polizei ist. Und ich sage immer, ambivalent. Und da versuche ich mich schon sehr höflich auszudrücken. Wenn ich eine Veranstaltung organisiere, ist mittlerweile das Erste, dass ich eine eigene Security halt besorge, weil ich halt weiß, es kann schwierig werden, dass die Polizei uns schützt. Und dass jetzt die Polizei die Speerspitze der Demokratieverteidigung ist, das zweifle ich halt einfach an.
Unterschiedlicher könnten ihre Positionen nicht sein. Für Johann Wagner von der Jungen Union ist der demokratische Austausch in und um Görlitz trotzdem wichtig. Das war das Wochenendjournal. Auch so geht Sächsisch, wo das demokratische Miteinander gelingt. Ich bin Alexander Moritz, Landeskorrespondent des Deutschlandfunk in Sachsen. Machen Sie es gut.